Und dann geht es um Wandel, und das ist das, was uns natürlich am meisten am Herzen liegt. Wie lebe ich mein Leben? Und da hat jeder auch so ein bisschen unterschiedliche Zielausrichtung. Es ist doch heute so üblich in unserer Gesellschaft zu sagen, wie kann ich mein Leben so leben, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich Spaß am Leben habe, dass ich Erfolg habe, dass mir vieles gelingt und so weiter und so weiter. In Kürze gesagt, sie schauen auf das Irdische. So, wir haben gestern vielleicht gemerkt, das ist nicht der Schwerpunkt der Bibel. Das ist nicht der Schwerpunkt der Bibel. Sondern, wie sieht Gott mein Leben und meinen Wandel? Und wie möchte er ihn gestalten? Und das kann sehr viel leichter, freier, entspannter sein, als wenn ich immer meinen eigenen Zielen oder auch geprägt von meiner Umwelt den mir vorgegebenen Werten nachrenne, die ich letztlich nicht erreichen kann. Aber es gibt noch ein drittes in diesem Brief, und das ist wieder ein neues Thema, nämlich stehe. Und wenn wir diesen Abschnitt gleich hören, ich werde mal das Wort stehe, da wo es steht, auch betonen, dann werden wir merken, ja, das ist noch ein drittes Thema, auch sehr wichtig. Ich lese Epheser 6 von Vers 10 und ich lese das nach der Lutherbibel. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich soll stark sein. Warum? Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Antwort, weil ich einen Feind habe. Ein Feind, der lebenslang mein Feind ist. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herrschern der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern in den Himmeln. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, über alles aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, dass ich meinen Mund freimütig auftue und das Geheimnis des Evangeliums, um das Geheimnis des Evangeliums kurz zu machen, dessen Bote ich bin in der Kette, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Stehen heißt also einem Feind widerstehen. Die Ziele dieses Feindes sind sehr, sehr klar. Er ist der Feind Gottes, er ist der Feind Jesu Christi und damit ist er der Feind der Gemeinde Jesu Christi. Und sein Ziel ist, die Gemeinde Jesu Christi, das ist der irdische Teil, an den himmlischen kann er nämlich nicht ran, diesen irdischen Teil zu zerstören, wo immer er kann. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und wir haben das hier gehört, das geht nicht um Fleisch und Blut, denn könnte man das Brüllen nämlich hören oder würde ihn nahen sehen, wenn er kommt und sagen, aha, jetzt ist Warschau geboten, sage ich mal. Ja, jetzt Achtung, jetzt wird es gefährlich. Er ist da ein bisschen schlauer. Es geht um eine geistige Macht, der sich in den unsichtbaren Regionen dieser Welt befindet und für uns nicht greifbar ist. Und das müssen wir wissen. Wir können sagen, ja, aber kämpfen will ich nicht. Hier ist ja das Bild eines Soldaten uns gezeigt. Das ist mir fern und ich als Wehrdienstverweigerer der, ich meine, wer es erfolgreich verweigert habe, damals musste man das auch noch beweisen, dass man die entsprechende Gesinnung hat. Mir liegt das Soldatische grundsätzlich auch fern, aber ich muss sagen, wenn da ein solcher Feind ist, der mir das rauben will, was mir gehört, was ich habe und was mir das Wichtigste ist im Leben, wichtiger als alles andere, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als stehen zu lernen. Es ist ganz gut, wenn wir ein bisschen vom Teufel und seinen Zielen wissen, vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen. Der Teufel war mal ein wunderschöner Engel Gottes, mit viel Herrlichkeit und Macht ausgerüstet. Er hat sich gegen Gott erhoben, was schon in sich Wahnsinn ist, und wurde aufgrund dieses Aufruhrs, dieser Erhebung, dieses Widerstandes gegen Gott, von Gott ausgestoßen und verurteilt, und sein Urteil lautet ewige Verdammnis. Keine Möglichkeit, das, was er aus eigenen freien Stücken entschieden hat, nämlich sich gegen Gott aufzulehnen, keine Möglichkeit, das wieder zurückzunehmen, umzukehren und noch einmal wieder, wie soll ich sagen, gerettet zu werden, eine Zukunft, eine Perspektive zu haben. Die ganze Perspektive des Teufels ist, Jakobus sagt das sehr, sehr deutlich, sie glauben an Gott, der Teufel und die Dämonen, und zittern dabei. Das ist seine ganze Perspektive. Für sich selbst hat er nichts mehr zu erwarten. Nur Furcht und Schrecken. Wesentlich mehr als die Masse der Menschen. Warum? Weil er in die unsichtbare Wirklichkeit hineinschaut. Darum zittert er. Die meisten nehmen das auf die leichte Schulter. Manche spotten sogar dabei. Die spotten über eigenes Unglück. Über ihr eigenes Verderben. Über den Ort, wo Heulen und Zähneklappen sein wird. Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Das ist auch Wahnsinn, aber sie sehen es ja nicht. Der Teufel sieht es. Und er weiß, wie schrecklich das ist. Müssen wir uns mal in diese Seelenlage hineinversetzen, dann wird uns klar, irgendwas, also jetzt einfach da sitzen und warten, bis dieses Urteil vollstreckt wird und er mit all seinen Dämonen in den Feuersee geworfen wird, wo auch der falsche Prophet und der Antichrist sein wird. Ja, das tut er nicht. Er ist dafür zu stolz. Das war ja die Ursache seines Urteils. Und er möchte so viel wie möglich zerstören und mit sich in dieses Verderben reißen. Das ist kein Trost, aber vielleicht können wir uns das vorstellen, wenn man so heute die ganze Geschichte des Nationalsozialismus sich anschaut und vielleicht auch die letzten Jahre des Krieges, wo, glaube ich, jeder, der ein bisschen Verstand hatte, schon gemerkt hatte, irgendwann kommt das Ende, der Zusammenbruch, Ende mit Schrecken, dann fragt man sich auch, was sind das für Menschen gewesen, hier in Deutschland, was sind das für Menschen gewesen, die bis zuletzt, bis in die letzten Monate, Wochen und Tage für dieses System noch gekämpft haben, sich eingesetzt haben, daran geglaubt haben, dafür noch Menschen getötet haben, und zwar in großen Massen. Also ich denke, ihr kennt die Geschichte auch schon. Das ist ungefähr seine Seelenlage. Möglichst viel noch mit herunterreißen. Damit uns das klar ist, was wir da für einen Feind haben. Jesus sagt das in Johannes 8, weil die Juden, die Pharisäer und Schriftgelehrten doch eigentlich sehr selbstbewusst und sehr locker damit umgingen. Und er sagt zu ihnen, Vers 44, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Heißt auf Deutsch, er kann nicht anders als lügen. Glaub ihm kein einziges Wort. Er kann nur lügen. Er ist Lüge. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und wenn wir dann lesen, was da steht, zum Beispiel in Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und so manches andere Wort, das uns klar macht, Es gibt nur zwei Herren in dieser Welt. Es gibt nur zwei, keinen dritten. Und einem von beiden dient jeder Mensch. Einem von beiden. Es gibt keinen zweiten, wo man sagt, ich halte mich da neutral, ich handle eigentlich menschlich, so gut ich kann und weiß und verstehe und so weiter. Jesus sagt das sehr deutlich. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder du liebst den einen und hast den anderen. Oder umgekehrt. Also, ich Mensch stehe dazwischen. Weiß ganz genau, auf einer von beiden Seiten stehe ich. Das ist wichtig, das zu wissen. Und zu wissen eben auch, in dem Augenblick, wo ich auf der Seite Jesu Christi meines Herrn stehe, ist der Teufel mein Feind. Und wird alles unternehmen, um mich da herauszubringen. Um diesen meinen Weg mit Jesus, diesen schmalen Pfad, um mich davon abzubringen und mich daran zu stören. Das ist sein erklärtes Ziel. Die anderen hat er sowieso. Wir haben das in Kapitel 2 gelesen. Steht eigentlich sehr deutlich dort, sodass einem die Augen aufgehen. Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden. Und jetzt kommt es. In welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitlauf dieser Welt. Das klingt noch sehr, ja, okay, ne? Das ist halt so. Diese Welt ist so, hat sich geändert, muss man sich mitändern. Moment, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit wirksam ist in den Kindern des Ungehorsams. Die hat er. Die lenkt er. Er ist der Fürst dieser Welt, sagt Jesus einige Male. Da hat keine Angst vor dem Fürsten dieser Welt. Er hat ihn schon besiegt, als er am Kreuz hing. Und hat einen Triumph aus ihm gemacht. Der hat keine Macht mehr. Dort, wo Jesus ist. Aber wo Jesus nicht ist, da herrscht er über Menschen. Das ist sein Herrschaftsbereich. Und darum, sagt Paulus, musst du stark sein. Du musst stark sein. Nicht nur brav, ordentlich, anständig oder sowas, sondern du brauchst Kraft. Und du musst bereit sein zu kämpfen. Worum geht es eigentlich? Es geht nicht darum, dass ich den Teufel irgendwo oder irgendwie bekämpfe, sondern es geht darum, dass ich ein gewaltiges Kapital, wir hatten das am ersten Abend, ein komplett neues Leben geschenkt bekommen habe, dass ich ein neuer Mensch geworden bin, dass ich jetzt ein Glied im Leib Jesu bin und dass seine Liebe und seine Kraft mein Leben erfüllen und bestimmen und dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich ewiges Leben habe. Also ich habe ein ganz neues Leben mit einem kompletten Reichtum. In ihm, Jesus, wohnt die Fülle Gottes und ihr seid erfüllt in ihm, sagt Paulus. Ich habe eine Fülle bekommen. Das ist sein Reich, zu dem ich gehöre. Und da versucht der Teufel, mich rauszubringen. Es geht also nicht darum, ich bekämpfe den Teufel. Es gibt heute auch solche Bewegungen, die sagen, wir vertreiben den Teufel aus diesem Ort oder aus jenem Ort. Wir rufen darüber den Sieg Jesu aus und dann hat er dort keine Macht mehr. Und dann werden wir das Reich einnehmen. Das ist völlig unbiblisch. Das geht nicht, das gibt es nicht. Wir können ihn nicht einfach besiegen. Aber das, was Jesus uns gegeben hat, dieses neue Leben ist sein Leben. Denn ich lebe, doch nur nicht ich. Christus lebt in mir. Das hat er mir gegeben. Und das versucht der Teufel zu stören und wenn möglich zu zerstören. Und stehen heißt, ich gebe ihm keinen Raum. Das, was ich habe, darauf behalte ich meinen Anspruch und ich lasse nicht zu, dass er mir irgendetwas davon nimmt. Was es sein kann, da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir die Waffenrüstung durchgehen. Aber darum geht es. Dass dieser Feind ständig dabei ist, mich aus diesem Leben in Christus, das er mir geschenkt hat, aus dieser Ruhe, die ich in ihm haben darf, versucht herauszubringen, auf alle mögliche Art und Weise. Und ich bin berufen zu stehen. Das heißt, ich weiche ihm kein bisschen. Paulus hat das mal gesagt in Bezug auf ihre Lehre. Denen haben wir nicht einen Moment Raum gegeben, sagte er. Nicht einen Augenblick, sondern haben widerstanden. Da ging es um falsche Lehre. Das ist zum Beispiel ein Ding. Aber es gibt viele andere. Stehen bleiben. zu sagen, das lasse ich mir auf keine Art und Weise angreifen von diesem Feind. Und das ist gut, denn wir haben das ja auch gehört, besonders am ersten Abend. Wir haben eine Fülle an Kraft von ihm bekommen, die reicht aus, denn es ist nicht meine, sondern es ist seine. Und das ist sehr gut, wenn ich das weiß. Jesu Kraft steht mir zur Verfügung. Er ist auferstanden und ich mit ihm. Und ich darf dem Teufel ins Angesicht schauen und sagen, geh weg. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch, sagt Jakobus. Aber wie macht man das? Und da wird es ganz, ganz praktisch hier. Er sagt, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ist nicht meine. Sind nicht meine Fähigkeiten, ist nicht mein Charakter, sind nicht meine bisherigen Glaubenserfahrungen, sind nicht meine Erfolge, die ich habe als Christ oder Leistungen, die ich gebracht habe, sondern das sind Waffen, die Gott mir geschenkt hat, und zwar am ersten Tag meines Glaubenslebens. Die sind von Anfang an da, die gehören mir. Das ist mein Recht, das ist mein Besitz. Es ist einfach nur, sonst wird Paulus das nicht sagen, es ist einfach nur sehr wichtig, dass ich sie auch nehme und damit umgehe. Und er sagt, erstens, Vers 14, da können wir es jetzt mitverfolgen, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Also die damalige Kleidung, das waren einfache Stücke Stoff, das hat man mehrmals um den Leib geschlungen, festgemacht, so wie wir vielleicht mal ein Handtuch nehmen, ein langes Handtuch oder so, nach dem Bad oder nach der Dusche. Und wenn man gehen wollte, dann hat man das von unten genommen, hier bis zu den Lenden hoch und hat einen Gürtel rumgeschlungen, dann konnte man gehen. Denn wenn es bis unten ging, bis zum Knöchel, da konnte man sich vielleicht im Haus bewegen, so mit kleinen Schritten. Aber mehr geht nicht. Also, um beweglich zu sein, muss man ja die Kleidung an die Lenden gürten. Und das, sagt er, das machst du mit Wahrheit. Wenn du nicht in der Wahrheit lebst, wenn es in deinem Leben so geheime Orte, versteckte Dinge gibt, Dinge, die du nicht ans Licht bringst, so wie wir gestern gehört haben, Dinge, die du nicht vor ihm bekennst oder bekennen willst, mit denen du nicht brechen willst, die zur Gewohnheit geworden sind und du weißt ganz genau, das besteht nicht vor Gott. Ich verstecke das vor ihm, ich will das auch nicht sagen, lass mir auch nicht gern was dazu sagen, aber am besten ist, keiner weiß das, dann bist du unbeweglich. Du hast keine Freude, ein Zeugnis für Jesus zu sein. Du traust dich auch nicht, sag mal, wenn einer von deinen Geschwistern in Not ist oder Hilfe braucht oder vielleicht auch um Hilfe fragt, um Rat fragt, Seelsorge, du traust dich nicht. Du bist unbeweglich. Du kannst nicht vorankommen. Du bist gehindert, wenn du nicht in der Wahrheit lebst. Das ist ein Stück. Also, nehmen wir unser Kleidungsstück und werden beweglich, indem wir ablegen, was heimlich ist. Das ist nicht schwer. Am Kreuz Jesu kann alles abgelegt werden, was irgend ihm nicht gefällt. Für all das ist er am Kreuz gestorben. Er nimmt es gern auf sich, denn das Opfer ist gebracht. Und es ist ein ewiges Opfer, sagt die Bibel im Hebräerbrief, mit ewiger Wirkung. Es kostet nicht mehr, wenn du es auch für irgendeine verborgene Sünde oder vielleicht sogar sündige Gewohnheit in Anspruch nimmst. Dann wirst du wieder mobil. Du bist wieder lebendig. Du kannst wieder vorangehen. Du kannst aktiv werden. Vielleicht leidet mancher, vielleicht schon über Jahre, unter einer, ich nenne es jetzt mal, geistlichen Unbeweglichkeit. Und vielleicht auch Unbrauchbarkeit. Und sagt vielleicht sogar, früher war es mal ganz anders. Ich habe das einmal gehört. Ich habe so gebrannt für Jesus. Guckst du die Frau an, die sich irgendwo wegdrückt, weil sie ihre Schuld nicht bekennen will vor Gott. Wahrheit. Jetzt kommt ein zweites und er sagt, angetan mit dem Panzer, eine andere Übersetzung ist Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also es sind keine Tanks damit gemeint, ne? Nicht so schwere Geschütze, die durch die Gegend fahren können, sondern der Panzer damals war einfach dazu da, um den Körper und seine wichtigen Organe, also von hier aufwärts, so zu schützen, ja, vor allem Möglichen, vor jedem Pfeil, Speer, Spieß, Lanze, Schwert, was es war, ja, dass das abprallt an diesem Panzer. Was ist mein Panzer? Steht hier, Gerechtigkeit. Und wenn ich jetzt rausgehen würde, nach draußen würde ich sagen, ja, deine Gerechtigkeit ist dein Panzer, Und da würden so manche sagen, ja, ja, da hat er recht. Also ich finde auch, tu recht, ne? Und scheue niemand. Da brauche ich niemanden zu scheuen. Kann ich alles ganz frei abwehren. Nein, nein. Ich glaube, da ist keiner, der gerecht sei. Auch nicht einer, sagt die Bibel. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Wisst ihr, wie das weitergeht? Das sind die Worte, die wir nicht so gerne hören. Aber es geht weiter. Und das muss man hören. Und werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade. Durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ohne Verdienst gerecht. Ich glaube, dass ohne diese Botschaft kein Mensch gerettet wird. Denn das ist die Mindestanforderung, dass ich eines Tages vor Gott gerecht dastehe. Ja? Dass er sagt, du bist gerecht gesprochen. Das ist der Schlüssel. Das ist die Eintrittskarte fürs Himmelreich. Gerecht vor Gott. Das Wort gerecht ist ein großes Wort. Ne? Wir denken manchmal, ich umsonst aus seiner Gnade. Und das heißt, Jesus schenkt Gerechtigkeit. Ohne dass ich irgendetwas dazu tue. Kein Verdienst steht dann in den nächsten Versen. Kein Verdienst. Wenn es verdient wäre, wäre es nicht aus Gnade. Das heißt, es wäre nicht geschenkt, sondern Gott wäre verpflichtet, mir das zu geben. Wenn das einer sagt, dann hat er ein Problem. Gott ist verpflichtet, mir seine Gerechtigkeit zu geben. Dann hat er ein richtiges Problem. Aber was heißt das? Wenn ich ein noch so gutes Leben lebe und noch so treu bin in der Nachfolge, verdiene ich nicht mehr Gerechtigkeit, was ich jetzt tue. Und wenn ich noch so viel auch sündigen würde und versagen würde, aber festhalte im Glauben, ich nehme es umsonst aus seiner Gnade, hätte ich auch nicht weniger Gerechtigkeit, nicht weniger, als so wie es jetzt ist. Können wir das fassen? Ja?
Ui, 100% stimme ich mit dir überein, gar keine Frage. Trotzdem, ich möchte es mal einwerfen. In der heutigen Bibellese erzählt der Jesus von den Talenten. Hm. Ich bin einen, der nichts getan hat. Und wo Jesus ganz ernst mit ihm redet. Ja. Vielleicht kannst du das trotzdem mal einbinden,
ja,
und sagen, dass es kein Widerspruch ist.
Mach ich gerne.
Danke.
Ich sage jetzt meine Theologie, in meiner eigenen Gemeinde würden sie mir kräftig widersprechen, aber ich sage tatsächlich, und ich habe eben gesagt, wer festhält daran, dass er umsonst aus Gnade gerettet ist. Ich höre in der Rede, ich sage jetzt mal Verteidigungsrede dieses unnützen Knechtes, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und so weiter. Was hat er? Er hat ein richtiges Problem mit seinem Herrn. Er lehnt ihn und das, was sein Plan ist, richtig gehend ab. Darum hat er seinen Fund vergraben. Das ist der Grund. Das ist kein Versager, der mal hier oder da an irgendeiner Stelle nicht aufpasst und versagt. Das ist keiner, der über dieses oder jenen Anstoß stolpert und dann wieder aufsteht und sagt, ja, ich will weitergehen. Nein, er hat sein ganzes Leben gesagt, mit diesem Herrn nicht.
Wir können es doch halt ignorieren.
Ja, und in einem gewissen, denn er macht seinen Herrn wirklich schlecht, in einer gewissen Aufruhr und Auflehnungshaltung gegen seinen Herrn. Ich glaube, ohne jetzt, also die, ich sage jetzt mal, Willi, mein Verständnis vom Gleichnis, wir müssen nicht mal unbedingt alle drei Knechte über einen Kamm scheren. Wir sagen, ja, die waren ja alle von vornherein gläubig und sind ja Knechte des lebendigen Gottes. Das ist nicht unbedingt das Gleichnis. Es beurteilt einfach diesen Menschen und seine Lebenseinstellung. Selbst wenn er einmal, sag mal, in den Dienst des Herrn getreten ist, ja, und dann sich um 180 Grad gedreht hat und sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mag es nicht mehr, ich lehne ihn ab. Aus meiner Sicht auch das Schlimmste, was nach meiner Überzeugung sehr, sehr selten passiert. Denn wenn man einmal geschmeckt hat, ich sage jetzt mal mit dem Hebräerbrief, ja, wenn man einmal geschmeckt hat, dann fällt man nicht so schnell sagen, nee, das ist doch alles nicht mehr wahr oder so. Trotzdem glaube ich, dass es in seltenen Fällen diese Möglichkeit gibt, dass ein Mensch tatsächlich alles über Bord wirft, was er einmal empfangen und geschenkt bekommen hat. Gut, das ist aber etwas ganz anderes als irgendwo, wie soll ich das sagen, so zu versagen und dann reumütig zu seinem Herrn zurückzukommen und um Vergebung und Reinigung und neues Leben aus ihm zu bitten. Das nur mal so nebenbei. Also ja, dazu stehe ich aber voll zu dem, was ich sage.
Ja, aber jetzt würde ich mich so lange interessieren, wie würdest du die sehen, die der Herr für das, was sie tun, beschenkt? Die anderen zwei.
Oh ja, das glaube ich, das ist tatsächlich sehr wichtig für uns alle. Dass wir eines Tages Lohn bekommen, wenn wir treue Knechte sind. Ich glaube, das wichtig ist. Steht auch an anderer Stelle. Es gibt da auch noch, sag mal, tatsächlich das, dass das Lebenswerk eines Menschen wie Holz, Heu oder Stroh verbrennt, während das des anderen, weil es wirkliche Werte sind, Gold, Silber, Edelsteine, dass er reich belohnt wird dafür, der eben gerade so wie durchs Feuer, er allein mit nichts dabei durchkommt. Ja? Und tatsächlich auch gerettet ist. Das sagt das Wort. Aber ich stehe wirklich dazu. Selbst wenn ich noch so versage, ich habe die gleiche Gnade und nicht weniger und die gleiche Liebe meines Herrn und die gleiche Gerechtigkeit, weil nicht ein bisschen an dieser Gerechtigkeit von mir ist. Das ist ganz bewusst so. Weil an dem Punkt, da scheitern viele. Was machen die? Die ziehen ihren Brustpanzer aus. Vielleicht nicht bewusst, dass da der Feind ist und dass der jede Schwäche, jede Lücke ausnutzen will. Die ziehen ihn aus, indem sie sagen, ich habe keine Gerechtigkeit mehr vor Gott. Ich habe so versagt, er kann mich nicht mehr lieben. Er kann mich nicht mehr als sein Kind annehmen und bewahren und beschützen und für mich da sein. Das müsste ich mir erst mal wieder erarbeiten. Damit haben sie sich den Brustpanzer ausgezogen. Umsonst aus seiner Gnade. Wo ist nun der Ruhm, sagt Paulus? Wo ist er? Kennen wir diesen Abschnitt, Römer 3, der, ich sag mal, durch Martin Luther neu auf den Leuchter gestellt wurde, wo er sagt, durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und was heißt Glaube? Ich vertraue auf Gott und bemühe mich, gut zu sein? No, nein. Ich vertraue auf Gott und nehme das, was er mir schenkt. Punkt. Daraus lebe ich. Und das wird in keinster Weise durch das geschmälert, was ich gestern gesagt habe, wo das christliche Leben gezeigt wird. Aber daran hängt nicht meine Gerechtigkeit, nicht an einem einzigen Punkt. Außer, sagt jetzt mein Klammer, dass ich ja nicht irgendetwas nehme und sage, und jetzt will ich mal sehen, wer stärker ist, Gott oder ich. Das geht auf keinen Fall. Aber der Herr ist gnädig und ein Erbarmer. Sonst weiß ich nicht, wer aus diesem Raum hier durchkommen würde. Ich weiß es nicht. Ich glaube ich nicht. Ich glaube ich nicht. Damit ziehen wir unseren Brustpanzer aus, wenn wir versuchen, uns die Gerechtigkeit selber zu erschaffen. In welcher Weise auch immer. Oder was dazu zu tun. Das kann Gott nicht gefallen. Das schneidet nämlich von dem, was unser Herr für uns getan hat. Was der alleinige Grund unseres Glaubens ist. Das Wesentliche ab. Ja, Jesus und Anfang jeden Sektierertums. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns, wisst ihr wozu gemacht? Zur Sünde gemacht. Wozu? Damit wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, 21. Das ist es. Und wenn er das aus Jesus gemacht hat, nämlich ihn an meine Stelle gesetzt, der ich ein schuldiger Sünder bin in mir selbst vor Gott. Damit ich seine Stelle einnehme, nämlich geliebter Sohn, rein und heilig und gerecht vor Gott. Wunderbar. Das ist der Antrieb zu einem neuen Leben. Ganz nebenbei, aber vor allen Dingen ist es mein Brustpanzer, der mich und alles, was ich bin und habe, schützt, dass ich weiß, ich bin gerecht und nicht an irgendeiner Stelle denke, ja, jetzt aber nicht so richtig, ich werde mich bemühen und nächstes Mal mache ich besser und dann habe ich es wieder. Ich weiß, dass unser Gefühl uns solche Dinge sagt. Aber vergiss das Gefühl. Guck in die Bibel. Und du siehst, es belügt dich. Dein Gefühl, Gott hat sich zurückgezogen. Belügt dich. Niemals zieht Gott sich von einem seiner Kinder zurück. Ist Gott für uns, wer gegen uns? Welcher seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, du denkst dann, ist jetzt Gott noch für mich? Kann doch gar nicht sein. Ja, natürlich nicht. Wenn deine Errettung und deine Gerechtigkeit auf dir, deinem Glauben beruhen würde, dass der gut und stark ist, dann natürlich nicht. Aber es sagt eben, welcher seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, hat ihn für uns hingegeben. Das ist der Beweis, dass Gott immer für seine Kinder sein wird. Immer auf der Seite derer, die an Jesus glauben und sie nie verlassen wird. Das ist dein Panzer. Sag einfach dem Teufel ins Gesicht, du willst mich anklagen. Und er wird so genannt, der Verkläger unserer Brüder. Für das, was ich getan habe. Aber ich glaube dir kein Wort, denn du lügst immer. Du kannst gar nicht die Wahrheit sagen. Und du weißt ganz genau, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist. Ah, das weiß er. Aber er möchte uns gerne belügen, damit diese Beziehung zu Jesus da gestört wird. Dass wir daran zweifeln, dass wir da einen Riss, eine Trennung dazwischen machen. Und der Panzer hält dann nicht mehr. An den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das gehört zu dieser Beweglichkeit dazu. Und wenn Jesus das sagt, jeder auf seine Art und Weise, was ist das Evangelium? Das ist die Botschaft und das ist auch die Wirklichkeit, dass ein Mensch gerettet wird durch Jesus. Habe ich Schuhe an den Füßen? Naja, wenn ich rausgehe, schon, ne? Sonst ist nicht schön. Habe ich diese Schuhe an den Füßen, wenn ich durch diese Welt gehe, Jesus zu bezeugen? Wer mich bezeugt vor den Menschen, sagt Jesus, den bekenne ich vor meinem Vater im Himmel. Bin ich mit den Schuhen angezogen und sage, ich bin der Bote meines Herrn. Ich bin in seinem Auftrag in dieser Welt. Und hören wir nicht auf solche Sprüche wie, rede nicht, wenn du nicht gefragt wirst, sondern lebe so, dass du gefragt wirst. Der zweite Teil ist sehr gut, der erste Teil ist einfach eine Lüge. Tut mir leid. Ich bin in solchen Dingen sehr frank und frei. Die Sprüche gefallen zwar, der zweite Teil wirklich wahr ist, lebe so, dass du gefragt wirst. Wunderbar. Ja. Aber rede auch, wenn du nicht gefragt wirst. Das heißt nicht, ich muss den Leuten die Bibel um die Ohren schlagen. Aber das heißt, dass ich ein Zeuge meines Herrn bin, dann gibt es wunderbare Gelegenheiten, wenn ich sie suche, darum bete, und wirklich auf Menschen zu gehen. Ob ich mich stark oder schwach fühle. Ach, wir haben früher viele Einsätze gemacht, so von Haus zu Haus oder auf den Märkten gestanden und gepredigt. Und ich habe den Teams gehabt und da habe ich auch so ein paar dabei gehabt. Also beim Loben und Preisen, die Arme heben und so waren sie immer voll dabei. Wenn sie dann rausgehen, sagen, oh, ich fühle mich heute nicht so. Ja toll, ist das ein guter Grund. Weißt du, ja, das sind die Punkte, sagt er hier, wo der Teufel versucht anzugreifen. Du bist irgendwo in der Etappe und dann kriegt er dich. Anstatt, dass du wirklich beschut bist an den Füßen, bereit, das Evangelium des Friedens weiterzusagen. Da ist nichts erfolgsabhängig. Also das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man so im Heidenland wie Schleswig-Holstein an die Haustüren geht, dass man dann nicht an jeder dritten Tür reingebeten wird und sagt, oh, das ist ja interessant, ja, darauf habe ich schon lange gewartet oder sowas. Das ist so selten, wie es nur selten sein kann. Aber was soll man sagen? Vielleicht hören die Leute sonst die nächsten 20 oder 50 Jahre bis zu ihrem Tode überhaupt nichts von Jesus. Ich habe da wirklich krasse Sachen auch erlebt. Und nicht viele Erfolgserlebnisse, aber Menschen, die wirklich gehört haben von Jesus und wussten, dass es da wichtig wird für sie. Und das ist ganz entscheidend. Ich habe manchmal erlebt, gerade da, wo ich mich am schwächsten fühle, einmal konnte ich nicht sprechen. Ich konnte nicht sprechen. Ich habe vielleicht 3 bis 5 Minuten gepredigt in diesem Saal. Hatte keine Anlage, so wie hier jetzt. Aber es war eine Kirche mit einem riesen Hall. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Aber ich habe gemerkt, als ich in den Saal kam, der Heilige Geist ist hier. Und da wurde dieser Spruch wahr. Wir haben das jetzt, ich habe diese Tage schon gesagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Da war ich so schwach, wie ich lange nicht war. Und am Ende des Abends hatten sich 10 Menschen bekehrt. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist das macht. Aber man muss bereit sein, da hinzustehen und den Mund aufzumachen. Und dann das Nötige zu sagen. Vielleicht ist es nur ganz wenig. Jeder hat da eine andere Gabe. Ich habe euch jetzt nicht aufgefordert zu predigen. Das wird manchen vielleicht auch misslingen, wenn er richtig anfangen wollte zu predigen. Und die Leute sagen, du musst, du musst, du musst. Vielleicht geht es oftmals mehr um ein ganz einfaches Zeugnis über das, was Jesus an uns getan hat. Das ist gewaltig genug. Und wenn du sagst, ja, was muss oder was kann ich da sagen, Denk mal einen Augenblick drüber nach, was er an dir getan hat. Das ist wieder, jetzt sind wir wieder bei Punkt 1. Setz dich hin, staun mal wieder darüber. Fang an zu danken. Fang an, Gott anzubeten für seine wunderbaren Gedanken, für seine große Liebe zu dir. Und dann fängt es irgendwann an zu drängen. Über alles aber greift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurige Pfeile des Bösen. Und Pfeile sind ganz gemeine Waffen. Da können manchmal ganz viele auf einmal kommen. Und da braucht ein Schild, um die abzuwehren. Also in der damaligen Kampfführung. Und ich denke, dass der Teufel manchmal so Tage hat, und ich habe gerade in der letzten Zeit wieder so ein paar erlebt, wo man sowieso irgendwie ganz schön geschleudert ist. Und dann kommen noch so richtige Hämmer von anderen Leuten, wo man dann den Mund aufmacht und merkt, oh, jetzt bist du wirklich wieder reingefallen. Schild des Glaubens. Wenn er irgendwo so seine Angebote hat, ach, gönn dir doch auch mal was und du kannst das doch und du bist sowieso immer so belastet und hast so viel zu tun und jetzt tu mal, wozu du Lust hast und was dir Spaß macht, zack, ein Pfeil. Und du kannst im Glauben das abwehren und sagst, ich werde so leben, wie Jesus das gesagt hat für sich. Meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters tue. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein oder allmöglich, was ihm Spaß macht. Damit wehre ich den Pfeil ab. Oder wenn er einen anderen Pfeil schießt und sagt, wie hat der da von dir geredet oder zu dir geredet? Das war so gemein, jetzt musst du aber dich wehren. Jetzt gibst du ihm aber zurück. Das ist ein Pfeil vom Feind. Und im Glauben wehre er ab und sagt, mein Ruhm oder meine Bedeutung oder meine Ehre besteht nicht auf dem, was Menschen von mir denken, sondern allein vor Gott. Das hat Paulus gesagt. Das ist mir so egal, was Leute von mir reden oder von mir denken. Also nicht, dass er Anlass gibt für etwas Böses. Aber wenn ihr mich irgendwie anklagt oder mich nicht gut findet, das macht mir gar nichts aus. Ich stehe vor Gott. Vor ihm bin ich verantwortlich. Was können da für Pfeile kommen? Der Teufel ist ja vor allen Dingen auch ein Verkläger. Wenn ein Mensch versagt hat, was häufig passiert, und dann kommt er und sagt, was bist du denn für ein Mensch? Du kannst doch nichts für Gott sein. Kann Jesus an dir Freude haben? Und dann will er mich richtig runterziehen damit. Und ich darf im Glauben mein Schild des Glaubens, der sagt, alles, was Jesus gesagt hat, das gilt. Und das heißt, sein Blut macht uns rein von jeder Sünde. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten. Ja, das ist mein Glauben. Darauf verlasse ich mich und nicht deine Tatsachen, die du mir jetzt vorhältst. Das sind menschliche Tatsachen, richtig, hab versagt. Könnte mich schuldig fühlen und mein Gefühl, das dazukommt und sagt, hat er ja recht. Nein, ich weiß gar nicht, dass der Teufel ist. Ich denke, ich bin selber der mir das sagt. Ja. Und damit nehme ich mein Schild runter und schon stehe ich ziemlich wehrlos da, ja, gegenüber diesen Pfeilen, weil ich mich schuldig fühle. Ach, was weiß ich, was es alles für Pfeile gibt. Ich glaube, jeder kennt so die ganz speziellen, ja, die bei dir so ankommen, ganz gut und weiß, wie das ist. Glauben heißt, Gott ist Gott. Wenn er mich zu seinem Kind gemacht hat, ich bin sein Kind. Er hält an mir fest. Er lässt mich nicht los. Und es ist mir ganz wichtig, im Glauben zu wandeln. Und das heißt, ich werde Versuchungen, die mich von diesem Wandel abbringen möchten, ich werde die abwehren. Die will ich nicht. Die sind mir hinderlich. Die halten mich auf. Die bringen mir Not, Angst und Verdruss. Ich wehre die im Glauben ab. Mein Herr ist stärker, der hat Besseres für mich bereit. Das Glauben, das ist ein Schild, das die Pfeile des Bösen abwehrt. Es gibt noch ein weiteres, sag mal, Ausrüstungsstück. Und das ist den Helm des Heils. Nehmt den Helm des Heils. Wisst ihr, was Heil sagt? Heil sagt, ich weiß, ich bin gerettet. Er hat mir sein Heil geschenkt. Und das heißt ewige Errettung, ewiges Leben. Das heißt ewige Herrlichkeit. Das heißt den Himmel. Das ist das Heil. Und das setze ich wie ein Helm auf. Und dieser Helm heißt, und das sind jetzt Worte Jesu, der gesagt hat, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus? Dann behalt diesen Helm auf. Und lass den Teufel durch gar nichts dir sagen, was, du willst ein Christ sein? Guck dich doch mal an, wie du aussiehst, wie wenig du schaffst, wie oft du versagst und so weiter. Diesen Helm des Heils. Oder durch Zweifel. Und es gibt ja solche Situationen, ja, wenn ich in irgendein Leid hineingeführt werde und sage, ich bin dem nicht gewachsen, ich habe Angst davor, dass dann Zweifel kommen. Und das ist vielleicht dann das Schlimmste, was mir hier diesen Helm des Heils ausziehen will. Zweifel, dass ich sage, bist du wirklich Gott? Hast du wirklich alle Macht? Kennt ihr die Geschichte von Johannes dem Täufer? Als er im Gefängnis war und einen oder zwei seiner Jünger zu Jesus geschickt hat und gesagt hat, bist du der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Warum? Weil er im Gefängnis saß, weil er mit dem Tod bedroht wurde, ohne jede eigene Schuld. Und er war der, der vorher hinstand. Ich verkündige euch den, der nach mir kommt und er ist größer als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schnürsenkel die Riemen seiner Schuhe löse. Er ist der Messias. Er war der, der das verkündigt hat. Und mit einmal weiß er es nicht mehr. Es gibt solche Situationen, wo Zweifel kommen. Manche sind Zweifel gekommen durch das, wovon ich heute da im Dokumentationszentrum eine Menge gesehen habe. Dass da millionenweise durch Verbrecher, durch einen verbrecherischen Staat oder System Menschen abgeschlachtet wurden, wehrlos. Und manche sagen, ja, wo ist denn da Gott? Und schon ziehen sie sich den Helm des Heils aus, wenn sie Christen sind, sage ich, ja. Und fangen an zu zweifeln. Ein Zweifler denke nicht, dass er etwas von Gott empfangen werde. Das ist total wichtig, nicht an Gott zu zweifeln, sondern zu sagen, du bist mein Gott. Du bist der Herr dieser Welt. Ohne dich wird nicht ein Haar von meinem Haupt fallen. Du kennst den Sand am Ufer des Meeres. Alles ist in deiner Macht und in deiner Hand. Das habe ich euch gesagt, sagt Johannes, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt in seinem Namen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Dass ihr wisst. Nicht, dass ihr hofft und dann ändert sich die Situation und dann kommen Zweifel rein und dann mit einem Mal sehe ich mich ganz woanders, als wo Gott mich hingestellt hat. Nämlich als sein geliebtes Kind, das ihm gehört. Das ist eine Waffe, also eine Verteidigungswaffe, der Helm des Heils. Ich glaube, wenige Soldaten auch in unserer Zeit heute gehen in die Schlacht, ohne einen Helm aufzuhaben, weil da geht es ums Ganze, da geht es um das Leben. Ja? Und bei Jesus geht es um das ewige Leben. Und wenn ich anfange zu zweifeln, dann stelle ich das in Frage. Gott ist Gott. Und sein Wort gilt 1000 Millionenfach mehr als meine Gefühle oder irgendwelche Tatsachen, die ich sage. Das sind irdische Tatsachen. Die himmlischen sind wesentlich entscheidender. Die entscheiden alles. Und, was noch? Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Das Schwert ist wohl die beweglichste Waffe bei allen Waffen, bei der ganzen Waffenrüstung. Und das heißt, ich muss lernen, es zu gebrauchen. Sowohl zur Verteidigung als auch zum Angriff. Wenn wir unseren Herrn Jesus anschauen, als er versucht wurde, als der Feind ihn aus diesem Einssein mit dem Vater herausreißen wollte, da hat er das Wort Gottes genommen, seine Bibel, das Alte Testament, und hat ihm das entgegengehalten und hat seine Angriffe damit abgewehrt. Aber wir haben eben auch Verse gehört, und die Bibel ist voll davon, wo Jesus den Menschen die Wirklichkeit Gottes vor Augen stellt, wo er ihnen ihr eigenes Herz zeigt, ihre Erlösungsbedürftigkeit, die Liebe Gottes, seine Gnade als Sohn Gottes, dass er in diese Welt kommt, um Sünder zu retten. Wie der Arzt. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken. So, das kannten die nicht. Jeder musste sich die Gerechtigkeit Gottes erarbeiten in ihrem System. Und Jesus kommt daher und bringt ihnen diese Botschaft, die den Menschen wirklich das Herz aufgemacht hat. Das ist das Wort Gottes, eine Angriffswaffe, mit der wir Menschen zeigen können, hey du bist auf einem ganz falschen Weg, du mühst dich und krampfst, vielleicht hast du ein ganz falsches Vorstellung auch vom Christentum, und wenn wir kommen und den Menschen nur sagen, weißt du müsstest als Christ so sein und so sein und so sein und ihnen Gesetze verkündigen, dann schließen wir sie aus vom Reich Gottes. Aber wir haben eine gute Waffe, und das ist das wahre Wort Gottes, und das predigt Gnade und Vergebung, und das heißt nicht, Sünde macht nichts. Gott rechtfertigt den Sünder, aber nicht die Sünde. Mit der, und das habe ich auch, glaube ich, eben deutlich gesagt, mit der geht er sehr, sehr deutlich ins Gericht. Aber der Sünder, den will er gerne rechtfertigen, und zwar ohne, dass er etwas dazu tut. Als allein das Blut Jesu als Reinigung für seine Sünde anzunehmen. Nur das. Das ist eine Waffe. Ja. Da werden die meisten Menschen in unserer Umgebung erstaunt sein, wenn sie das hören, dass es so etwas gibt, eine Vergebung, eine Gnade, ganz umsonst. Ohne etwas dazu zu tun. Ein Kind Gottes werden, einfach weil Jesus mir dieses Recht erworben hat. Wenn ich ihn aufnehme, habe ich das Recht, Gottes Kind zu sein. Das ist eine Waffe, eine Angriffswaffe. Und mit dem Wort Gottes, natürlich kann ich auch jede Angriffe aus falscher Lehre abwehren, wenn ich es denn kenne. Und vielleicht darf ich da mal eine Empfehlung geben. Lest die Bibel. Ich kenne auch Zeiten, wo ich, ein Kapitel gelesen habe und am Ende eigentlich ist mir nicht viel durchs Herz oder ins Herz gedrungen. So, im Verstand schon ein bisschen, aber wir wissen ja, wie das ist. Das vergeht so schnell, das vergessen wir auch so leicht. Das kenne ich. Und ich glaube, das kennt jeder. Und ich entdecke, einerseits, es liegt an mir. Erstens, ich habe gar keine wirkliche Erwartung gehabt. Nein, ich bin nicht vorher in die Gegenwart Gottes getreten und habe wirklich ihn angerufen, damit er zu mir redet. Ich habe einfach die Bibel genommen, mal geguckt, was steht da drin. Das ist das eine. Ich habe ihn nicht angebetet. Und das andere ist, ich habe mich auch nicht gemüht. Das ist schon so, dass Teile der Bibel einfach auch genau betrachtet werden möchten. Wir haben so viel Hilfen dazu. Parallelstellen stehen in den meisten Bibeln drin. Ich habe hier eine Thomson-Studienbibel, die nach Themen geordnet ist, wo man, wenn man eine Sache hier liest, sagt man, ah, das ist ein wichtiges Thema. Da gucke ich mal, was an anderen Stellen der Bibel steht. Und mit einmal öffnen sich ganze Welten, dass ich Dinge verstehe, Hintergründe verstehe, die ich nicht verstanden habe. Dann gibt es heute gute Literatur. Da braucht man manchmal vielleicht ein bisschen Ratschläge von Leuten, die sich mit Büchern befassen. Ja, wer den Büchertisch hat oder die Prediger oder so, kann man fragen. Ne? Was sind gute, hilfreiche Bücher, die mir auf meinem Glaubensweg helfen können? Christliche Romane sind es selten oder nie. Weiß ich nicht genau. Verplempern wir, ja, wenn wir diese Waffe haben wollen, verplempern wir unsere Zeit nicht mit netten Gedanken, die hinterher ein schönes Gefühl, Happy End oder so, vermitteln. Das bringt uns nicht viel, wenn wir es wollen. Wenn wir an dem bösen Tag bereit sein wollen mit den Waffen Gottes, dann lesen wir nicht zu viel unnützes Zeug oder gucken oder hören oder so. Nicht zu viel unnützes Zeug, sondern nehmen wir unsere Zeit lieber, um die Bibel zu studieren. Das ist eine enorme Waffe. Innerhalb der Gemeinde Jesu, aber auch nach außen und gegen jeden Angriff des Teufels. Wir wollen es, wir müssen es nur wollen. Und dann gibt es noch eine, und das ist die letzte, und das möchte ich jetzt wirklich nur noch andeuten. Betet, sagt er, alle Zeit mit allem Gebet und Flehen. Ich habe festgestellt, wenn ich Freude habe an meinem Herrn, wenn ich ihm wirklich von Herzen dankbar bin, wenn ich lieb habe, wenn ich ihn lieb habe für das, was er für mich getan hat, und es gibt Grund genug dazu, dann ist es wunderschön zu beten. Dann sehne ich mich nach solchen Zeiten, wo ich mich zurückziehe ins Gebet. Ich habe gar keine Lust, irgendwas anderes zu tun, was mir eigentlich nicht spricht. Davon gibt es in dieser Welt massenhaft. Also das hat auch Potenzial zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Was man alles machen kann, was einem aber nichts oder äußerst wenig bringt. Aber Gebet, das befreit mich von Sorgen. Das ist Nummer eins. Gebet und Sorgen sind Feinde. Bete ich, sorge ich mich nicht. Sorge nichts, sondern allen Bitten, lasst eure Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden, sagt er. Wenn ich bete, flieht die Sorge. Wenn ich sorge, anstatt zu beten, dann bete ich nicht. Das sind Feinde. Ganz einfach. Und das ist ein enormer Schritt nach vorne. Und mit allem Anliegen, kann man ja mal prüfen, habe ich Anliegen? Sind da Dinge, die ich von Gott gerne möchte, die ich eigentlich von ihm erwarten würde, bringe ich sie im Gebet. Einfach da sitzen und sagen, hör, warum tust du nicht? Das bringt gar nichts. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist die Grundvoraussetzung. Es ist eine Waffe im Kampf gegen den Teufel. Denn betende Menschen, die wird er ganz, ganz schlecht angreifen können. Sie stehen gerade im Gespräch mit dem Herrn der Welt, dem König der Könige, mit Jesus Christus, der ihn besiegt hat. Da kann er sie nicht rauskriegen. Aus dieser Gemeinschaft. Das ist Macht. Und das ist bei diesem Thema Stehen schon wichtig, dass ich teilhabe an seiner Macht. Wir haben ein paar Waffen jetzt gesehen und ich hoffe, dass, ich sage es jetzt wieder so ganz bescheiden, eine oder zwei dir, für dich wichtig geworden sind. Dass du sagst, diese Waffe, die möchte ich haben und die will ich benutzen. Ja. Und da will ich bereit sein, wenn die Angriffe des Teufels kommen, um ihn abzuwehren und den Sieg davon zu tragen. Und das ist schön. Ich weiß, wie Niederlagen sind und ich glaube, die meisten von uns wissen das. Wie traurig die machen können, wie sie auch entmutigen können. Es ist so schön, sie zu feiern in der Macht Jesu. Es sind nicht unsere Waffen, es sind seine. Aber er stellt sie uns zur Verfügung und sagt, nimm, lern kämpfen.